Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir befinden uns in unserer Reihe hin zu Ostern. Das Bild wurde gerade gut erkannt. Jesus im Tempel und er räumt auf. Und wir alle haben das Bild erkannt jetzt. Die Goldmünzen wurden sogar gezählt. Großartiger Start. In der Bibel finden wir die Geschichte, die hier steht, in mehreren Evangelien, unter anderem in Matthäus 21, Vers 12. Und da wir alle schon das Bild gesehen haben, lasst uns doch da direkt einsteigen. Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer hinaus. Er stieß die Tische um und die Stände der Taubenverkäufer und sagte zu ihnen: In den Heiligen Schriften steht, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an dem die Menschen zu mir beten können. Ihr aber habt eine Räuberhöhle gemacht. Vermutlich haben die meisten von uns diese Textstelle schon mal gehört oder gelesen. Sonst würde das Bild hier auch nicht erkannt werden. Aber ich habe mal so darüber nachgedacht, wenn man sich das mal versucht, bildlich vorzustellen, was damals passiert wäre, ist. Wie wäre das, wenn genau die gleiche Situation bei uns heute wäre? Stellen wir uns das doch mal so vor. Händler und Verkäufer im Gottesdienstsaal, die live während des Gottesdienstes vielleicht hinten stehen und rufen: Kauf jetzt eine neue Bibel. Hier das neue Buch 10 Schritte zum Himmel. 3 Gebetskarten zum Preis von 2. Und jetzt machen wir Gottesdienst währenddessen. Also nicht, die stehen nicht draußen, sondern die stehen hier mit uns im Saal und rufen das die ganze Zeit. Und wenn man sich das so bildlich vorstellt, dann denke ich, können wir verstehen, warum Jesus zu solch drastischen Mitteln greift, die man ja sonst nicht so oft von ihm sieht. Sonst tritt er ja immer wieder auf als jemand, der schon Klarheit bringt, aber der auch immer sagt, ich habe ein offenes Herz für Menschen. Aber hier ist er sehr klar und sagt, hey, wenn es darum geht, dass Menschen abgehalten werden, davon Gott zu erkennen, Gott begegnen zu können, weil auf einmal Leute die Idee haben, während des Gottesdienstes ihr Geschäft zu machen müssen und ordentlich verkaufen zu müssen, dann geht das nicht. Denn die Konsequenz davon wäre doch, dass sich im Gottesdienst hier niemand mehr wirklich konzentrieren könnte, oder? Also wenn da hinten die besten Bibeln verkauft werden, dann wären wir doch alle da und würden uns eine neue Bibel aussuchen, ne? Nein, aber trotzdem, wenn jemand im Saal hinten rumsteht und schreit, wer hört dann noch der Predigt zu? Oder wer hat dann noch die Zeit, selbst still vor Gott zu werden und zu sagen, Herr Gott, rede zu mir. Ich denke, wir können nachvollziehen, dass für Jesus das so ein ernsthaftes Thema war, so ein Anliegen war, zu sagen, das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass die Leute schon in den Gottesdienstraum kommen, damals in den Tempel schon kommen. Und selbst wenn sie das tun, nur abgelenkt werden. Denn wir haben eh schon genug, was uns in unserem Leben ablenkt. Gut, können wir jetzt sagen, bei uns ist das ja nicht so. Wir haben es geschafft, wir streichen uns einmal genüsslich über den Bauch. Wir haben eine schöne Gemeinde, keine Händler hinten. Aber ich glaube, es ist immer entscheidend, wenn wir Bibeltexte lesen, dass wir nicht nur sagen so, ja gut, bei uns ist das nicht so, wir machen wohl alles richtig. Sondern dass wir überlegen, okay, was könnte das bei uns sein? Was könnte es bei uns sein, was Jesus hier den Leuten damals mitgibt? Gibt es etwas, was wir vielleicht auch davon lernen können? Auch wenn unsere Situation vielleicht nicht identisch ist. Und ich habe für die heutige Predigt mal 3 Schwerpunkte herausgegriffen, über die wir bei den Versen und in den folgenden Versen danach gemeinsam reden wollen. Das erste ist, es geht um Wiederherstellung, es geht um Dienst und es geht um Fokus. Für wen das jetzt ein bisschen kryptisch klingt, keine Sorge, ich erkläre das noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier. Das machen wir alles noch. Aber lasst uns mal weiterlesen und schauen, was darauf folgt, dass Jesus das macht. Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer hinaus. Er stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenverkäufer und sagte zu ihnen, in den heiligen Schriften steht, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der die Menschen zu mir beten können. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Dann kamen dort im Tempel Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie. Die führenden Priester und die Gesetzeslehrer sahen die Wunder, die Jesus tat, und sie hörten, wie die Kinder im Tempel laut riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Da wurden sie wütend und fragten Jesus, hörst du, was sie da rufen? Jesus sagte zu ihnen, gewiss. Habt ihr nie gelesen, was in den heiligen Schriften steht? Du, Gott, sorgst dafür, dass die Unmündigen und die Kleinkinder dich preisen. Damit ließ er sie stehen, ging aus der Stadt hinaus und übernachtete in Bethanien. Was tut Jesus hier? Wisst ihr, vor 10 Jahren gab es einen Moment, in dem Gott in mein Leben gesprochen hat. Und auch wenn ich es immer wieder feier zu hören, wenn Leute sagen, Gott hat in mein Leben gesprochen, wünsche ich mir doch echt selten, dass die Leute dafür erst das durchmachen müssen, was sie durchmachen müssen. In meinem Fall war es so, es ist jetzt wirklich 10 Jahre her, dass ich nach 2 Jahren, in denen ich mit Selbstzweifeln, mit Pornografie, mit Selbstmordgedanken 2 Jahre lang herumgelaufen bin, die Entscheidung getroffen habe zu sagen, wenigstens das will ich hinkriegen. Wenigstens das, wenn ich schon nichts hinkriege. Und ich hatte mir einen Ort ausgesucht, wo ich das machen wollte. Und ich bin auf dem Weg dahin. Und Gott sagte zu mir, auf dem Weg, es war so meine letzte Chance an Gott, wenn du dein Leben nicht willst, ich will es. Und dann hat sich etwas verändert. Es war so, wie wenn Jesus hier in der Geschichte es macht. Er räumt alles erstmal weg, was nicht da sein soll. Er räumt erstmal den Tempel leer. Das, was mein Leben gefüllt hat, was nicht da sein sollte, hat er erstmal weggeräumt. Und jetzt könnte man sagen, okay, Gott hat gesprochen, voll gut, Amen, Halleluja. Jetzt gehen wir weiter und jetzt ist immer heiliger, immer heiliger, immer heiliger und alles geht in die eine Richtung. Nein. Denn der zweite Schritt, den Jesus hier tut, ist, er räumt den Tempel nicht nur leer, sondern er sorgt für Wiederherstellung der eigentlichen Bedeutung des Tempels. Er geht hin, er heilt Blinde und Kranke. Er geht hin und sorgt dafür, dass Menschen wieder Gott preisen, die eigentliche Aufgabe des Tempels. Wisst ihr, es ist nicht damit getan, dass Gott einmal in unser Leben redet und dann sagen wir von jetzt an, let's go. Sondern es ist damit getan, dass das wiederhergestellt wird, was eigentlich das Ziel war. Und ich habe eben, als ich noch unten saß, einmal nach links geschaut, zu meiner Frau und meinem Sohn. Und ich dachte mir, Gott, das alles hast du wiederhergestellt. Das alles wäre womöglich gar nicht zustande gekommen, wenn du nicht geredet hättest, wenn du nicht eingegriffen hättest. Und vielleicht ging es den Menschen damals, die im Tempel waren, genauso. Die Menschen, die sind da hingekommen und wollten Gott begegnen, aber alles war voll. Kein Zugang war zu Gott da und Gott sagt, ich lasse es nicht so. Ich muss hier aufräumen, ich muss hier Platz schaffen, dass ich wieder die Ehre kriege, dass Menschen eine Geschichte erleben, die ihr Leben verändert. Blinde und Gelähmte werden geheilt. Gott wird gepriesen von den kleinsten Kindern schon. Es geht eben nicht nur bei der Tempelräumung darum, den Tempel zu räumen, sondern ihn wieder mit dem zu füllen, was eigentlich da drin ist, drin sein sollte. Und wenn ich das auf mein Leben, auch die letzten 10 Jahre anschaue, dann war es schön, dass Gott in diesem Moment geredet hat und das war ein Ereignis, was mich bis heute prägt. Und dennoch stelle ich immer wieder fest, dass manchmal mit der Aufräumung doch nicht alles gut war. Ich manchmal alte Wege gehe, es jahrelang gedauert hat, bis bestimmte Süchte wie Pornografie vorbei waren, falsche Verhaltensweisen vorbei waren. Weil wenn wir einfach nur sagen, okay Gott, ich gebe dir alles, es ist ausgeräumt und es nicht mit etwas Neues füllen, dann ist es halt noch nicht wirklich vorbei. Gottes Ziel mit deinem Leben ist nicht, dass du es schaffst, möglichst alles Schlechte sein zu lassen. Das ist gut. Aber es geht um Wiederherstellung. Blinde und Gelähmte werden geheilt. Das heißt, auch für dein Leben gilt, was auch immer es ist, da wo du blind, gelähmt oder was auch immer hast, dass Gott da Wiederherstellung schenken möchte, das wiederherstellen möchte, was er eigentlich mit dir vorhat. Und ich meine, damit vielleicht für uns, die wir jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, ein Stück weit auch die Wiederherstellung unseres Glaubenslebens. Die Wiederherstellung dessen, dass wir heute Morgen hier sitzen und den Glauben haben, dass hier was passieren kann. Wisst ihr, ich beobachte mich manchmal, dass ich in den Gottesdienst gehe, auf die Uhr schaue und mir denke so, ja, 10 Minuten Überzug in der Predigt, dies oder jenes. Und wie lange dauert es noch? Das Wetter ist heute nicht so schön, deswegen will wahrscheinlich noch keiner raus. Habe ich ein bisschen mehr Zeit heute, sehr gut. Aber haben wir wirklich den Glauben, dass wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, dass Gott wirken kann und möchte? Und dass Zeit, die wir hier mit Gott verbringen, eben nicht nur stumpfes Absitzen Sonntag für Sonntag ist, sondern dass es das Wertvollste ist, was wir in der Woche machen können? Und das ist schön, das hier von vorne zu sagen, aber es ist was ganz anderes, jeden Sonntag sich aufzuraffen und zu sagen, okay, hey, aber das glaube ich ja. Wir glauben an einen lebendigen Gott, oder? Ein lebendiger Gott kann wirken und er kann auch heute, morgen hier wirken. Völlig egal, was in deinem Leben war. Wiederherstellung deines Glaubens, wo er vielleicht Alltag geworden ist. Gehen wir ein paar Verse weiter. Matthäus 21, 23. Jesus ging wieder in den Tempel. Wir haben ja gerade gelesen, er ging nach Bethanien und ich dachte eigentlich, damit endet die Tempelgeschichte von Jesus. Und dann habe ich weitergelesen und stellte fest, nee, es ging weiter, er ging wieder in den Tempel. Während er dort die Menschen lehrte, traten die führenden Priester und die Ältesten des Volkes an ihn heran. Und dann berichtet die Bibel von vielen Diskussionen mit den Pharisäern und den Sadduzäern und er erzählt Gleichnisse, wo es viel darum geht, dass man nicht nur so fromm tun soll, sondern wirklich das Leben davon durchdrungen sein soll. Und am Ende sagt er dann, so als Abschlussrede in Matthäus 23, lest die anderen Kapitel gerne zu Hause nach, es sind wundervolle Gleichnisse mit drin. Darauf wandte sich Jesus an die Menschenmenge und an seine Jünger und sagte, die Gesetzeslehrer und die Pharisäer sind die berufenen Ausleger des Gesetzes, das Mose euch gegeben hat. Ihr müsst ihnen also gehorchen und tun, was sie sagen. Also, wir haben noch ein anderes Bild von den Pharisäern, oder? Aber so gut das klingt, es kommt eben jetzt noch die Wendung, die wir alle kennen. Aber nach ihrem Verhalten dürft ihr euch nicht richten, denn sie selber tun nicht, was sie lehren. Sie schnüren schwere, kaum tragbare Lasten zusammen und laden sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst machen keinen Finger krumm, um sie zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie tragen auffällig breite Gebetsriemen, das war einfach damals so ein Symbol, wo man erkannte, okay, da betet jemand. besonders lange Quasten an ihren Kleidern. Bei Festmählern sitzen sie auf den Ehrenplätzen und beim Gottesdienst in der vordersten Reihe. Oje. Sie haben es gern, wenn die Leute sie auf der Straße respektvoll grüßen und sie als ehrwürdiger Lehrer anreden. Aber ihr sollt euch nicht ehrwürdiger Lehrer nennen lassen, denn ihr seid untereinander alle Brüder und Schwestern. Und nur einer ist euer Lehrer. Auch sollt ihr auf der Erde von euch keinen Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Es geht um einen geistlichen Vater, ne? Also einen physischen Vater. Man darf Papa sagen, das ist in Ordnung. Es geht darum, geistlich jemanden Vater zu nennen. Ihr sollt euch auch nicht Lehrmeister nennen lassen, denn auch Lehrmeister ist bei euch nur einer, Christus, der versprochene Retter. Wer unter euch am größten ist, soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott gedemütigt. Und wer sich selbst gering achtet, wird von ihm zu Ehren gebracht. Über die ersten Verse, wenn Gott über meine Predigt sagen würde oder Jesus über meine Predigt sagen würde, fände ich toll. Hört auf das, was Jonathan sagt. Ich hoffe nur, dass das restliche Urteil nicht danach auch noch folgt. In diesem Abschnitt finde ich etwas sehr Spannendes. Es verrät uns sehr viel darüber, wie das Miteinander in der Gemeinde sein soll. Wisst ihr, es soll keinen geben, der unantastbar über allen anderen drüber steht. Und wir sagen, dem folgen wir nach, das ist, kommt ja auch in Freikirchen vor, das ist unser Prophet, dem folgen wir. Bei uns haben wir zum Glück keinen, können wir wieder sagen, ah, schön, wir sind das nicht. Aber auch wir Freikirchler haben so ein bisschen die Tendenz, manches Mal, wenn wir jemanden sehen, der eine große Salbung hat, zu sagen, boah, dieser eine, diese Person, so großartig, was sie tut. Und es ist nicht verkehrt. Es ist nicht verkehrt, zu würdigen, wenn jemand eine besondere Gabe von Gott bekommen hat, das anzuerkennen und auch zu versuchen, von ihm zu lernen. Weil wenn jemand was von Gott bekommen hat, sind wir alle gut beraten, davon etwas mitzunehmen. Aber es wird schief, wenn wir sagen, aber Person XY hat doch gesagt. Habe ich schon erlebt. Und gerade dann, wenn sich das dann vielleicht nicht mehr so in der Bibel finden lässt. Das kann immer gefährlich sein und vielleicht sagen wir manchmal so, ja, wir haben ja nicht den Papst, den Heiligen Vater, der nach dieser Bibelstelle halt schwierig zu halten ist. Aber doch auch wir Freikirchlicher neigen so ein bisschen dazu manchmal, bestimmte Personen, von denen wir sagen, boah, die haben eine voll große Salbung, eben nicht nur zu sehen, dass sie von Gott eine voll große Salbung haben, was großartig ist, sondern zu sagen, die Person ist es. Weil bei Gott ist es niemals die Person, die Großes bewirkt, sondern es ist immer Gott. Und Gott gebraucht Menschen. Gleiches gilt für uns hier in der Gemeinde. Gleiches gilt für uns. Es gibt bei uns in der Gemeinde Dienste, die sind gut sichtbar, so wie hier der Predigtdienst, gut sichtbar. Die anderen Bühnendienste, gut sichtbar. Und dann gibt es Dienste wie Technik, Übersetzung, Reinigung, Deko, gestern die Mitwirkung von vielen beim Arbeitseinsatz, danke dafür. Aber anders als überall sonst soll bei uns nicht gelten, die wichtigsten sind die, die auf einer Bühne stehen. Sondern die wichtigsten sind die, die dienen. Und das egal wo. Egal wo. Und vielleicht darf ich noch ergänzen, selbst wenn man nicht dient, ist man immer noch genauso wichtig. Weil Gottes Wert sich nicht nach menschlichen Maßstäben richtet, wie, boah, der ist ja, was er in der Gemeinde gemacht, ist beeindruckend. Sondern sich einfach nur daran richtet, was Jesus bereit war für uns zu tun. Und wenn ich darüber nachdenke, was Gott vor 10 Jahren in meinem Leben reingesetzt hat, dann ist es eine große Hilfe zu sagen, okay, Gott, ich bin es doch gar nicht. Ich bin es gar nicht. Es geht hier gar nicht um mich, es geht nicht um irgendeinen aus dem Ältestenkreis, es geht nicht um unseren Pastor, es geht um Jesus. Es geht um Jesus, einzig und allein. Und egal welchen Dienstbereich du machst und selbst wenn du keinen Dienstbereich machst, darfst du wissen, dass du wertvoll bist für Gott. Und wenn du sagst, ja, ich möchte unbedingt ein Großer im Reich Gottes sein, also möchte ich nach vorne laufen und auf der Bühne stehen, dann geh zu diesen Versen zurück und erinnere dich, dass die Größten im Reich Gottes die sind, die dienen. Die Größten im Reich Gottes sind diejenigen, die gestern hier waren und Fenster geputzt haben. Nimmt keiner mehr wahr nach ein paar Jahren oder nach ein paar Wochen. Aber sie sind schön sauber. Das sind in so vielen Bereichen dieser Gemeinde Sachen, wo man vielleicht sagen würde, so ja, weiß nicht, ob das so wichtig ist. Doch, es ist enorm wichtig. Weil unser Miteinander vollkommen anders sein soll als ein Miteinander in dieser Welt, in der vielleicht ein Leiter eines Unternehmens seine Macht ausübt. Vielleicht erlebst du das an deinem Arbeitsplatz, dass du vielleicht einen Chef hast, der seine Macht ausübt. Sondern bei uns im Reich Gottes soll es so sein, dass diejenigen, die leiten, das nicht tun, weil sie dann besonders mächtig sind, sondern weil es ihnen ein besonderes Anliegen ist, den anderen Menschen zu dienen. Wir haben gestern bei J-Squad Leitbildprozess gemacht. Fanden alle Jugendlichen super. Wir hatten sehr viele Teilnehmer gestern. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder ob es einfach ein guter Samstag war. Machen wahrscheinlich einige von euch auch gerade. Aber ich durfte nochmal die Frage beantworten, was heißt denn eigentlich dieses Leiten durch Dienen? Was heißt es eigentlich? Weil wir schreiben es so rein und es klingt gut, aber was bedeutet es? Es hat genau diesen Hintergrund, den Jesus hier anspricht. Der von euch der Größte sein möchte, der soll es sein, der den anderen dient. Das bedeutet, jemand, der Verantwortung hat in der Gemeinde, hat diese anders als im Unternehmen nicht darum, damit er jetzt alles von oben diktieren kann, sondern weil er Menschen bestmöglich dienen möchte. Denn am Ende des Tages, und das sieht jeder, wenn wir darauf schauen, wo wir hergekommen sind. Wenn ich schaue, wo ich hergekommen bin, dann weiß ich, okay, Gott war es, der diesen Weg geführt hat. Wenn du in dein Leben schaust, wie viel hast du dafür getan, dass du Gott kennenlernen durftest? Du bist vielleicht in den Gottesdienst gegangen, ja, aber es war am Ende Gott selbst, der sich dir offenbart hat. Also wir, egal was wir tun und egal wie stark das Feuer in uns brennt für Gott, es ist immer noch das, was Gott in uns bewirkt. Denn wir sind am Ende des Tages, wie es so schon heißt, alle gleichwertige Brüder und Schwestern in Christus. Und wer wir sind, welchen Wert wir haben, bestimmt einzig und allein das, was Gott bereit war für uns in Christus zu opfern. Der letzte Abschnitt heute Morgen ist der Abschnitt, wo Jesus den Tempel anschließend wieder verlässt und am nächsten Tag diesmal nicht wiederkommt. In Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Bewohner um mich scharren, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Deshalb wird Gott euren Tempel verlassen und er wird verwüstet daliegen. Ich sage euch, ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn ihr rufen werdet, heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Jesus verließ den Tempel und wollte weggehen. Da kamen seine Jünger hin und wiesen ihn auf die Prachtbauten der Tempelanlage hin. Aber Jesus sagte, ihr bewundert das alles? Ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird bis auf den Grund zerstört werden. Dann ging Jesus auf den Ölberg und setzte sich dort nieder. Ich bin verwundert ein bisschen von den Jüngern, muss ich offen zugeben, denn diese Rede, die hier mit Jerusalem, Jerusalem endet, fängt an und er wandte sich der Menschenmenge und seinen Jüngern zu. Also auch wenn es hier so klingt, da kamen seine Jünger zu ihm, die ganze Rede vorher haben sie schon mitbekommen. Die Rede, in der er ankündigt, Gott wird den Tempel verlassen und der Tempel wird zerstört werden. Und ja, zwei Verse weiter sagen sie ihm dann, boah, ist dieser Tempel nicht schön. Also wenn ich an Jesus Stelle gewesen wäre, das bin ich zum Glück nicht, hätte ich gesagt, habt ihr mir nicht zugehört? Was habe ich eben gesagt? Irgendjemand? Gott wird den Tempel verlassen und hier alles vernichten? Jesus ist freundlich. Vielleicht freundlicher, als ich es in dieser Situation gewesen wäre. Und er erklärt es nochmal. Und sagt ihnen nochmal, hey, darum geht es nicht. Es kommt etwas Neues, was besser ist. Spannend ist auch, nach der Ankündigung der Zerstörung des Tempels geht Jesus selber, zumindest in den Evangelien ist nichts davon berichtet, nie wieder dorthin. Aber die Aussage der Jünger, das ist wirklich zum an den Kopf fassen, oder? Boah, die Jünger, haben wir schon wieder jemanden gefunden, der es schlechter macht als wir, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir kennen es alle, wenn Gott uns sagt, hey, geh da lang. Und wir sagen, weißt du, wie schön dieser andere Weg ist? Und ja, das ist, glaube ich, ein lebenslanger Kampf, in dem wir stecken. Wie gesagt, zwar hat Gott vor 10 Jahren gesprochen, aber seitdem bin ich nicht immer denselben Weg gegangen wie Gott. Manchmal dachte ich mir so, da ist auch noch ein schöner Weg, hier geht's auch lang, da geht's auch lang. Wenn wir ehrlich mit uns sind, gehen wir nicht immer den Weg, den Gott für uns vorhat. Und die Frage ist dann, worauf liegt unser Fokus? Liegt unser Fokus auf den Dingen, die wir alle noch tun wollen in unserem Leben, die wir erreichen wollen in unserem Leben, all den großen Plänen und den Vorstellungen, die wir für unser Leben haben? Oder liegt der bei Jesus? Immer wieder neu, jeden Tag, dass wir fragen, okay Jesus, wo soll es lang gehen? Auch wenn es vielleicht ein Weg ist, den wir nicht mögen. Letzte Woche hat bei J-Squad David Suskopf gepredigt. Und da ich sein Skript habe, konnte ich nochmal nachschauen, weil er hat etwas sehr schön formuliert. Er hat gesagt, warum sündige ich? Weil ich denke, dass ich es besser weiß als Gott. Ich weiß ja, was mich glücklich macht, oder? Also mache ich es so, wie ich. Und nicht, wie Gott es will. Nicht, weil ich böse bin. Nicht, weil ich böse sein will. Ich will einfach nur glücklich sein. Mein Problem ist, dass ich glaube, ich wüsste es besser als Gott. Ich fand, das bringt es auf den Punkt. Wenn wir glauben, wir wüssten es besser als Gott, dann gehen wir manchmal einen Weg, den Gott einfach nicht für uns vorbereitet hat. Dann liegt unser Fokus nicht auf dem, wo er liegen sollte, nämlich auf Jesus, auf dem, was er für uns getan hat, sondern darauf, wie mache ich das, wie mache ich jenes, wie wird das laufen, wie wird es hier laufen. Und wir hören vielleicht gar nicht mehr richtig zu und stellen am Ende wie die Jünger so eine doofe Frage. Worauf liegt dein Fokus? Liegt er auf dem, was Jesus in dein Leben spricht, vielleicht schon gesprochen hat? Lasst uns gleich, wenn wir in die Lobpreiszeit gehen, diese Zeit gemeinsam nutzen. Vielleicht, um Gott um Wiederherstellung zu bitten. Da, wo unser Glaubensleben vielleicht nur noch ein Alltag ist. Um Wiederherstellung eines aktiven Glaubenslebens, das den Glauben hat, dass Gott wirklich in unser Leben eingreifen kann. Vielleicht darf uns Gott heute aber auch ermutigen. Da, wo wir vielleicht klein von uns denken, weil wir denken, das, was wir tun, ist ja nicht viel wert vor Gott. Mit diesem Wort, dass er es sieht und dass er es wertschätzt und dass gerade die kleinen Dinge sind, die Gott besonders hervorhebt. Dass er unseren Herzen zeigt, wie wichtig wir für ihn sind. Und neu in uns entfachen, dass es dabei noch gar nicht um uns geht, sondern darum, dass wir anderen dienen wollen. Vielleicht aber auch, dass wenn wir gerade auf einem Weg sind, wo wir merken, naja, eigentlich weiß ich es besser von Gott. Ich habe vielleicht eigene Pläne. Dann nutze auch gleich die Zeit im Lobpreis und lege auch das vor Gott hin. Er ist es, das sagt uns die Bibel, der uns auch das Wollen schenken kann, seinen Willen zu tun. Vielleicht sagst du, ich will es ja nicht mal richtig machen. Er kann es dir schenken, dass du es willst und dann auch tun kannst. Egal, ob es wieder Wiederherstellung, den Dienst, eine Neufokussierung auf Jesus oder in deinem Leben gerade um etwas ganz anderes geht. Lass uns gemeinsam diese Zeit, diese wertvolle Zeit im Lobpreis nutzen und wie diese Kinder im Tempel am Anfang Gott preisen. Und da, wo du dir Gebet wünschst, komm gerne nach vorne, lass für dich beten oder bete einfach mit deinem Nachbarn zusammen. Und ich bete noch und dann starten wir in die Lobpreiszeit. Vater, wir danken dir, dass du es bist, der uns gerettet hast. Dass du es bist, der uns mit uns einen Weg geht. Und wir wollen dich bitten, dass du in uns Wiederherstellung schenkst. Dass du in uns ein hingegebenes Herz schenkst, dir zu dienen und anderen Menschen zu dienen. Und dass du unseren Fokus jeden Morgen neu auf dich ausrichtest. Bitte segne uns in dieser Lobpreiszeit, dass wir dir begegnen und dir ähnlicher werden können.